bewegt mich, das mit den Leuten teilen zu können. Also weil es soll ja, das ist der Sinn dieses Podcasts, eben auch der Tour meines Blogs, dass die Leute im Mittelpunkt stehen, was sie erlebt haben.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew. Wir sind mittlerweile in der Ukraine angekommen und sind immer noch in Irpin. Wir sind mittlerweile bei einer Familie angekommen von Anastasia, die hast du vorher schon kennengelernt. Die ist zu dem Zeitpunkt, als du in Irpin warst, zu Besuch gewesen bei ihren Eltern.
Genau, die lebt in Krakau schon seit etwa 10 Jahren, ist Ende 20 und sie und ihr Verlobter, die haben mich da aufgenommen und sagten dann, wenn du nach Irpin kommst, dann musst du meine Familie treffen. Und praktischerweise waren die dann eben auch zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder in der Heimat. Also sie und ihre kleinere Schwester Anja.
Wir haben die Familie in der letzten Folge schon kennengelernt und haben schon die erste Fluchtgeschichte der Familie kennenlernen dürfen. Die Mutter ist in Tschernobyl aufgewachsen und musste damals 1986 mit ihrer Mutter flüchten und ist am Ende in Irpin gelandet. Dort hat sie dann ihren Mann kennengelernt und eine Familie gegründet und lebt bis heute dort. Und auch Michael war dort zu Gast.
Ja, genau. Also es war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe mir dann auch 2 Tage dafür Zeit genommen dort. Also ich stutze jetzt selber gerade, wenn ich sage, es war eine schöne Zeit, weil mit der Familie, das war einfach wirklich angenehm. Die hatten da, das war wie so eine Datscha so richtig, also im Grünen einfach, die hatten so ein kleines Gartenhäuschen und das war einfach für mich sozusagen, der jetzt da tagelang unterwegs war und wirklich stramme Episoden auch hatte, da nochmal einfach im Grünen ein bisschen runterzukommen, das war wirklich gut. Aber natürlich war da eben auch Thema diese besondere Situation von Irpin und Bucha. Von daher, dass ich hatte irgendwann mal so einen Beitrag auch darüber geschrieben, über diese Zeit, das Grauen und die Hoffnung, die sehr, sehr nah beieinander waren. Also das ist sowieso eine Gleichzeitigkeit von extrem vielen Gefühlen in diesem Ort, weil du, also wenn ich jetzt so zurückdenke, es war schon auch beklemmend, irgendwo dahin zu radeln, weil du siehst dann, ich glaube, ich hatte es erwähnt, auch das Schild Minen, Achtung Minen, wenn du da den Wald siehst. Das heißt, du darfst jetzt, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, darfst du nicht mal eben irgendwie ein paar Meter von der Straße abgehen. Das ist also hochgefährlich. Dann sind dann auch teilweise solche Autofriedhöfe sozusagen, irgendwelche Raststätten, wo massenhaft ausgebrannte Autos stehen, übereinander gestapelt. Das ist schon krass. Und auch reinfahrend eben nach Irpin, da siehst du immer wieder Häuserblocks, die beschossen worden waren. Du siehst kleinere Spuren. Das war damals, also Irpin, muss man dazu sagen, ist nie oder ist damals nicht, zumindest nicht mit Raketen beschossen worden, sondern das war wirklich schwerer Panzerbeschuss. Da sind die Panzer durchgefahren und haben wirklich extrem viel Schäden angerichtet, was auch sich da, man hat es da halt wirklich gemerkt, weil die Stadt ist wirklich eine schöne Stadt gewesen und ist es auch heute wieder. Also man sieht trotzdem immer noch diese ganzen Schäden. Es ist aber auch wahnsinnig viel aufgebaut worden. Also der Bruder von Max beispielsweise, der wohnt auch in Irpin. Der hat eine schöne Wohnung irgendwo im, ich glaube, 13., 14. Stock von einem Hochhaus. Und der hat mich dann eben da auch mal eingeladen und sagte dann, hier siehst du dieses Haus da nebenan, das war vielleicht so 10-geschossig, sagte, das war völlig beschossen worden, das war ein Trümmerhaufen, das ist alles wieder hergestellt worden. Also es ist Wahnsinn, wie schnell da die Leute Fakten geschaffen haben. Aber in dem Land, ich meine, wenn ich jetzt hier so sehe, bei uns Zugstreiks permanent und lange Baustellen, und da ist es so, die ukrainische Bahn beispielsweise, da wird heute ein Gleis beschossen und morgen ist da ein Reparaturkommando und übermorgen ist das Gleis wieder befahrbar. Also das sind dann andere Dimensionen.
Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz zur Einordnung. Also wir sind in Irpin. Irpin liegt etwa 30 Kilometer vor Kiew auf deiner Strecke. Das heißt, du bist deinem Ziel Kiew sehr, sehr nah. Dennoch hast du noch mal einen kleinen Rast eingelegt bei der Familie von Anastasia. Wir haben in der letzten Folge schon erfahren, dass die Familie schon einmal flüchten musste und schon einmal eine absolute Katastrophe erlebt hat. Wie erging es der Familie jetzt mit dem Kriegsbeginn oder beziehungsweise mit dem Einfall von Russland in die Ukraine?
Ja, da war es dann tatsächlich so, die jüngste Tochter, die Anja, die lebte bis vor Kriegsbeginn in Irpin und war eine Studentin in Kiew und ist dann also jeden Tag da so nach Kiew gependelt. Das war dann aber in der Ukraine, also hier am Westen, hat man ja immer damals gesagt, ach, das wird nichts, also Krieg wird nicht passieren, der Putin ist nicht so verrückt und greift da an. In der Ukraine selber war man aber da etwas anderer Meinung. Und gerade die letzten Tage vorher, da gab es eine Truppenbewegung und so weiter. Und die Mutter, die Irina, hat dann eben ihre Tochter am, ich glaube, 22. oder 23. Februar nach Krakau geschickt. Und ja, jetzt war sie eben auch zum ersten Mal wieder da. Aber damals, also hatte sie die Kinder aus dem Haus. Und dann sagte sie, das hat mir schon sehr viele Sorgen weggenommen, weil ich wusste, die sind in Sicherheit. Und ihr Mann war an jenem berüchtigten 24. Februar 2022 gerade in Kiew gewesen, weil der arbeitete dort und konnte dann eben auch nach dem Angriff nicht zurück. Die waren also auch lange getrennt. Und die Mutter, also der Vater, kann man dazu sagen, der hat dann auch tatsächlich, ich habe den gefragt, was hast du denn da gemacht? Dann sagte er, ja, wir haben im Endeffekt auf dem Parkdeck tagelang oder wochenlang sogar verbracht. Also die Firma hat ein Parkdeck und da war dann halt, das war dann so Bombenshelter, also Bombenkeller. Und die haben dann irgendwie, weiß Gott, mit Schlafsäcken oder was auch immer, haben die dann da lange ausgeharrt. Und seine Frau halt eben in Irpin musste irgendwie gucken, wo sie bleibt.
When the war started and my mom was leaving home, she was really concerned about taking our cat with her. Mm. It was very important for her because she said that that's why it was clicking and she had to take him away because somewhere in the background she remembered the story when she was leaving Chernobyl and she was leaving it maximum for 1 week and she never came back. Yeah, yes, yeah, she was leaving it for 1 week and she left for life. So that's why she took the cat. And that's why once the city was liberated and they came back, I thought, okay, I remember you were worried about family pictures and everything because it's such a history and memories. Send me those to Krakow. I will be keeping them here. Or at least let's cut them.
Mm-hmm. Yeah. So your daughter was already leaving on the 22nd or 23rd of February. She came to Krakow.
Yeah, my mom decided to send her because Anya had they had distance studies online anyway, and my mom like, okay, she has studies online, and something is going on. Let's send her for 1 week and see how it goes. Yeah, so it's also she was sent for 1 week and she stayed there.
Also Mama Irina hatte da schon einen ganz guten Riecher. Sie hat da schon gemerkt, dass da irgendwas im Gange ist und hat ihre Tochter, die kleine Tochter, dann zur großen Schwester nach Krakau geschickt. Die größte Sorge galt danach der Katze, weil die Erfahrung sie gelehrt hat, dass wenn man einmal flüchtet, man eigentlich nicht mehr wirklich zurückkommt. Und dann wollte sie auf jeden Fall die Katze noch mitnehmen und Anastasia hat ihr auch geraten, alle Fotos, alle Familienfotos, wichtige Unterlagen und so weiter, ihr nach Krakau zu schicken.
Ja, genau. Also sie konnten damals wirklich nur das Allerwichtigste irgendwie mitnehmen. Sie hatten auch so ein paar Stickereien, also sogenannte Wischwanka-Tücher beispielsweise. Da muss man auch so sagen, ich erzähle es vielleicht jetzt einfach, was gerade auch passt. Das hat mich dann auch sehr bewegt. Nach diesen 2 Tagen mit der Familie hat die Mutter Irina mir ein paar von diesen alten Tüchern, gewebten Tüchern gezeigt. Die hatte ihre Mutter noch damals in der Zeit in Tschernobyl gemacht. Und das sind also mit wunderschönen ukrainischen Mustern handgefertigte Familienerbstücke. Und als Zeichen eben auch der Dankbarkeit für meine Tour hat sie mir eins dieser Tücher geschenkt. Da ist auch ein M aufgestickt oder ein, ein Symbol, was so ein bisschen aussieht wie ein M, passend zu meinem Namen. Und das hat mich natürlich wirklich sehr berührt. Das habe ich auch heute noch in Ehren und habe es mehrfach schon bei Fotovorträgen oder auch in anderer Runde dann gezeigt und auf die Bühne gestellt. Das hat mich berührt, hat mich bewegt.
Mama Irina ist dann aber auch aus Irpin zunächst geflüchtet.
Ja, genau. Das war also wirklich dann auch ein ganz krasser Weg, den sie da zurücklegen musste. Wir haben da auch eine Audioaufnahme. Da kommen so ein paar Ortsnamen vor. Ich weiß nicht, wer jetzt beim Abhören vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie mal Maps oder eine klassische Landkarte zu öffnen oder so. Der kann sich da vielleicht mal die Orte anschauen. Hostomel beispielsweise oder Borodjanka. Das sind Orte in der Nähe von Irpin. Wir hören mal rein. Wir können vielleicht dann auch das nachher noch mal ein bisschen einordnen.
You could leave Irpin on the very last, let's say, possible day.
Ну, бо я казала, що ти виїхав тоді, коли це було ще можливо, бо потім було б дуже проблематично.
Так.
Yes, because like afterwards people could leave, but there was only one road which would lead, and there were traffic, there were lots of people, but actually I know that one column of people who were trying to evacuate through that one was shot down.
Я виїхала, коли всі мости вже були взорвані, і Житомирська траса була пуста. І не зайшли ще. Я виїхала 26 лютого звідси.
Yeah, because all the bridges were already blown up. So the only way was through the village where we talked, we have Dacha, because this was the only one. And through that one road you go to Zhytomyr highway.
Mm.
And it was still empty for the time being. Because afterwards the roads through which one you were going, Russians were in there and they were like
коли бомбили Гостомель і вертольоти, і з порога видно було, і коли були перші взриви, прямо гриб у нас тут піднімався, тато крутив.
So because Gostomel is not far from here, when they were, because on the first days they were bombing Gostomel and Mriya, where was located, so mom says you could see all this like mushroom smoke going up and that house was shaking.
Terrible.
Поїхала трошки не в ту сторону, під Бородянку.
Yeah, she decided to go to grandma's village. She thought it would be safer there. But grandma's village is close to Borodyanka, which was also quite bomb from what you know. Mm-hmm. We actually, when we were on our way to the village, my mom, she made a turn to show us Borodyanka. A few houses are still vanished, few houses are still, like they have been demolished. But rest is just staying there, they don't do anything with this.
Ja, vielleicht sollten wir das ein bisschen einordnen. Also für die Leute, die jetzt da das Ganze auch geografisch nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben also jetzt hier, wir sind bei Irpin vielleicht so 30, 35 Kilometer von Kiew entfernt. Das liegt nordöstlich von Kiew. Heißt, die Leute dort, also da haben die Russen damals wirklich extrem schnell sind die vorgerückt. Und die Leute dort mussten halt sich entscheiden, was macht man. Also entweder bleibt man irgendwie und denkt, es wird vielleicht alles nicht so schlimm, was sich zum Beispiel in Bucha für sehr viele Leute dann als verhängnisvoller Fehler herausgestellt hat, wenn wir noch hören. Oder macht man sich möglichst schnell aus dem Staub. Irina, die hat dann eben versucht, mit dem Auto irgendwie wegzukommen. Der naheliegendste Weg wäre natürlich gewesen auf die Autobahn in Richtung Zhytomyr. Das ist so die nächste westlich gelegene Stadt. Aber das Problem war eben, dass sehr viele Brücken zerstört waren, wurden. Also auch zum Beispiel die ukrainische Armee hat Brücken zerstört, um den Feind nicht weiter vorrücken zu lassen. Und Irina sagte dann eben auch, dass sie sich da irgendwie halt, sie kannte natürlich die Schleichwege und hat dann irgendwie versucht, sich da durch zu wursteln sozusagen. Sie hat auch erwähnt Hostomel. Das ist der Ort, wo der International Airport von Kiew liegt, also ganz nah am Airport. Und da hat sie beispielsweise dann auch diese Rauchschwaden, da war die Rede von Mushrooms, also wie diese pilzförmigen Rauchschwaden von den Angriffen, hat sie gesehen und hat dann irgendwie sich durchschlagen wollen bis nach Borodjanka, was ein bisschen weiter entfernt war, und hat gedacht, da wird es bestimmt ruhiger sein. Aber stimmte dann nicht, sondern da waren eben auch Zerstörungen und es war halt wirklich alles extrem brenzlig. Wir haben auch nochmal jetzt gleich einen O-Ton, was unterwegs geschehen ist, was ihr unterwegs geschehen ist und wie auch die Leute dann zusammengehalten haben in dieser wirklich schwierigen Situation.
Yeah, because when my mom was living then from the village further, then they went to Chernivtsi, closer to Romanian border. When she was gone, she was living through the forest, because through the official roads, Russians were already there, so it was dangerous. So she was following two cars through the forest because those were locals, so they know the roads and where and how to. But in the forest, one guy, one big car joined them behind my mom. So there were four cars in total. And when there was this block post where like militaries were checking the documentation, they stopped and the guy in the car behind, he saw that my mom's car is solely females because it was my mom, her friends, her colleague. Her colleague with her mom, so there were four ladies and a cat. So when he saw them, he asked if everything is okay, if they need anything, and if she has enough of petrol, because if she doesn't, he has a full he has a full one, and he will share if they need. So she just needs to somehow alarm.
Mom.
Papel.
That was?
It's either air defense system or the plane was raised to overcatch.
That means?
That's air defense system.
Ah, okay.
Because for us it's new. And for you not?
No, for me it's new. I didn't have this. I mean, I have the sirens and all this, but this is a different feeling also.
Yes, my mom, you see, she's sitting here calmly and and for us it's new. Explosions in capital.
Explosions in capital.
Працює ППО в регіоні.
But it's really sad because our people now they can with their like hearing understand what is it like air defense or something else.
Видихнули.
Я спокійна.
Хорошо тобі. My mom is like, breathe out, it's air defense system. Stay calm. I'm like, easy for you to say. I'm coming from peaceful Krakow.
Wir haben in dem Ausschnitt auch im Hintergrund während der Aufnahme zwei Raketenangriffe auf Kiew gehört. Wie ging es dir dabei? Weil du sagst ja selbst, dass das neu für dich ist und auch Anastasia sagt, das ist auch neu für sie. Und die Mama Irina sitzt da ganz locker und hat sich mittlerweile an diese Situation und die Geräusche gewöhnt. Aber also für dich und für euch war das ja.
Ja, also ich muss auch gerade sagen, ich habe da auch, das hat mich auch nochmal so aufgewühlt. Also ich hatte mich jetzt gerade eben halt nochmal so total drauf fokussiert, irgendwie den Leuten klarzumachen, wie ist das jetzt mit Schitomir und Borodjanka und irgendwie das alles geografisch zu verorten. Und war jetzt gerade auch nochmal überrascht, als ich den O-Ton gehört habe, dass dieser Passus da drin war. Es ist aber gut, dass der drin war, weil das da wirklich in dem Moment, also ich bin jetzt gerade nochmal irgendwie überrascht, das zu erleben, so wie ich damals halt da überhaupt nicht mit gerechnet hatte, jetzt in dem Moment. Das war dann wirklich, man kommt Kiew nah. Kiew war immer schon eines der am stärksten attackierten Ziele. die Hauptstadt. Da trifft man natürlich auch eine große Aufmerksamkeit, wenn man da attackiert. Und man muss sagen, also zum Glück für die Ukraine, es gibt jetzt eben diese Air-Defense-Systeme, vielleicht ist das was Deutsches oder was Britisches, Amerikanisches, wie auch immer. Aber da steht dann rund um Irpin stehen dann eben beispielsweise solche Einheiten von diesen Air-Defense-Systemen, die dann Raketen abschießen. Und ich habe jetzt nicht den Angriff an sich gehört, sondern ich habe dieses Kavum, das war diese Verteidigungssysteme. Und das ist natürlich erstmal positiv, man weiß, man wird da beschützt irgendwo, aber das macht schon ordentlich Eindruck, also auf mich und auch auf die beiden jungen Frauen. Und wie die Anastasia sagt, du siehst hier meine Mutter, die sitzt hier, die konnte auch ganz, die wusste genau vom Geräusch her, dass da ist jetzt die Art und was auch immer. Ich bin da nicht so drin in diesen technischen Sachen, aber das war schon in dem Moment, ja, ein anderes Gefühl.
Beeindruckt hat auch Mama Irina mit ihrem Auto, also Four Ladies and a Cat. Also sie war auch noch mit Kolleginnen und anderen Frauen unterwegs und natürlich unter anderem mit ihrer Katze im Auto. Ist dann in so einen Konvoi geraten, mehr oder weniger. Und an einem Militär-Checkpunkt ist dann tatsächlich der Fahrer von dem hinteren Auto, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgestiegen und hat dann gefragt, habt ihr alles, seid ihr gut verpflegt, seid ihr gut versorgt, habt ihr noch Sprit, ich hätte noch einen Kanister für euch und so weiter. Also man merkt auch hier wieder, und das wurde ja auch im Zuge der letzten Folgen immer wieder klar, in den ganzen Interviews, die du geführt hast unterwegs und bei den ganzen Menschen, die du kennengelernt hast, der Zusammenhalt der Ukrainer und Ukrainerinnen ist extrem hoch geworden und sehr stark gewachsen.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wie in der Pandemie, wie es bei uns viele erlebt haben. Die einen, die halt irgendwie nur geguckt haben, wo kriege ich jetzt hier noch Nudeln her und Klopapier, und andere, die halt eben vielleicht bei den Nachbarn geklingelt haben und gesagt haben, hey, braucht ihr noch irgendwas? Also, aber da haben halt mir die Leute wirklich sehr viel von diesen positiven Erinnerungen erzählt und auch wie das die Leute tatsächlich zusammengeschweißt hat. Also das ist mir sehr nahe gegangen und ich finde es auch jetzt gerade wirklich, es bewegt mich, das mit den Leuten teilen zu können. Also weil es soll ja, das ist der Sinn dieses Podcasts, eben auch der Tour meines Blogs, dass die Leute im Mittelpunkt stehen, was sie erlebt haben. Und ja, da werden wir heute noch den ein oder anderen O-Ton hören von sehr nahegehenden Situationen.
Mama Irina ist zuerst geflüchtet, ist allerdings dann ja auch wieder offensichtlich, weil du hast sie ja in Irpin getroffen, in ihrem Haus, wieder zurückgegangen nach Hause, nach Irpin. Wie ging es ihr da?
Genau, da war auch mal kurz von Tschernivtsi die Rede, also diese Stadt, die ich auch passiert hatte, in der Nähe der rumänischen Grenze. Sie hat dann auch in Vinica Zeit verbracht und ich glaube, nach so knapp 3 Monaten haben sie und ihr Mann sich dann auch wieder in Irpin wiedergesehen. Also die Stadt war, das gab dann wirklich eine starke ukrainische Gegenwehr und es ist dann gelungen, im Frühjahr 2022 nach einigen Wochen diese Regionen zu befreien. Und die sind sich dann wieder in die Arme gefallen, die beiden, und hatten auch dahingehend Glück, ihr Haus hat quasi keinen Schaden genommen. Also es gab in der Nachbarschaft, das ist wirklich, manche hatten irgendwie kleinere Schäden und dann gab es auch in dieser Straße Fälle, wo wirklich schwere Schäden und ein, zwei Straßen weiter, wo wirklich ganze Häuser weg waren, das ist wirklich eine Glückssache gewesen. Also Irpin hat es wirklich da sehr, sehr schwer getroffen. Und es ist auch jetzt eben, wir hören da jetzt nochmal einen letzten O-Ton von Anastasia und ihrer Mutter, wo sie nochmal auch reflektieren, beispielsweise die Rolle der Armee, die sind denen natürlich extrem dankbar. Und da ist auch das Thema Angriffe, nachdem wir da diese Air Defense mal so in Aktion erlebt hatten, haben wir dann eben auch darüber gesprochen, wie ist es denn aktuell? Ist es ein bisschen ruhiger? Das war da im August. Und dann meinte die auch, ja, also ruhig im Vergleich zu was? Und dann erzählt sie beispielsweise, wie es im Monat Mai ausgesehen hat. Da hören wir mal rein.
Yeah, May was a disaster because if you check statistics, in May there was barely 4 calm nights and days when Kyiv was not shelled.
Кожна ніч.
Every night. I actually even had somewhere because there was a report on how many days were calm.
Right now it's a bit better or?
Зараз трішки краще. Comparing to what?
Ну, по рівняні з травнем, так.
Comparing to May, it's better now. Because in May, I do remember that I had a chat with mom once, and it was quite late, and I'm like, why are you still awake? And I knew the answer, but you know, it's like still. Mm. And she's like, because I don't know if go to sleep or no, because.
But what gives you hope?
Що дає тобі надію?
ЗСУ, Зеленський, Залужний.
Joint Armed Forces.
Буданов.
Буданов, Зеленський, Залужний. So, Army Forces of Ukraine.
Я в них дуже вірю.
Yeah, every Ukrainian basically believes in them. Very much.
І добро завжди перемагає зло.
And that good always overcomes bad.
Просто дуже хочеться, щоб наші хлопчики перестали гинути, щоб це якомога швидше настала наша перемога. Бо ми втрачаємо цвіт нації. Просто ми втрачаємо цвіт нації.
Yeah, mom really wants this to end because and for people to stop dying and for them to be alive because the best are dying actually. Yes, because there are when people say that there is soldiers. No, those guys were IT guys. Those were IT artists, finance economists, and etc. So, and mom said that the best are dying.
And also, there are a lot of young people, like 18, 19 years old. Yes. They're just like me. They're small, but they're dying already.
Yeah, if you go to the cemetery, you will see the plates. You're saying that guys were like 18, 20, what did I say? 22, so they were. I'm 28. But even if they are not young, yes, like those older people, they are also father, brother, uncle, husband. There are university professors.
Це злочин, їх треба судити в Гаагі 100%.
It's crime and they should be in Hague court.
Ja, was gibt Ihnen Hoffnung? Also der Glaube an die eigenen Streitkräfte. Da sind zwei Namen jetzt gefallen. Zelensky, glaube ich, ist recht bekannt hier auch. Volodymyr Zelensky, also der ukrainische Präsident, der damals in dieser Zeit nicht die Flucht ergriffen hat. Das muss man sagen, das rechnen eben die Leute auch hoch an. Er hätte ja können dann sagen, so pass auf, ich mache mich aus dem Staub mit meiner Familie. Und dann wäre wahrscheinlich die Verteidigung deutlich weniger oder die Leute hätten deutlich weniger Mut gehabt, wenn schon das Oberhaupt der Streitkräfte sich aus dem Staub macht. Aber nein, er ist damals geblieben, hat auch sehr dieser Spruch überliefert worden, ich brauche kein Ticket, kein Flugticket, sondern ich brauche hier Unterstützung. Und die Ukrainer haben das damals eigentlich völlig unerwarteter geschafft. Sie haben den Vormarsch der Russen gestoppt. Sie haben sie sogar zurückdrängen können. Das ist auch ganz klar ein Verdienst eines Mannes, der jetzt da eben auch erwähnt wurde, Valery Salushny. Das ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Jetzt muss man dazu sagen, heute ist der 1. Februar, wo wir das hier aufzeichnen. Wir wissen aus den Schlagzeilen, zwischen Zelensky und Saluchny, da kriselt es ein bisschen. Wenn diese Folge hier abgespielt wird, wer weiß, ob dann Saluchny noch im Amt sein wird, weil es da wohl die ein oder andere den ein oder anderen Versuch auch von Zelensky gegeben haben soll, ihn loszuwerden, was aber auch nicht so einfach ist, weil Saluchny extrem populär ist, populärer als der Präsident. Und ja, er wächst so ein bisschen zum Konkurrenten, zum politischen Konkurrenten heran. Aber gut, die Leute haben auf jeden Fall in beide Männer Vertrauen. Und ich finde, das hat man hier recht eindrucksvoll hören können.
Während deiner 3 Tage in Irpin bist du auch nach Bucha gefahren. Das war für dich ganz klar. Das ist die Nachbarstadt von Irpin. Du hast in der letzten Folge schon gesagt, es war eigentlich nur über die Brücke gehen und dann war man in Bucha. Vielleicht kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen.
Ja, genau. Also es gibt in Irpin, rund um Irpin, mehrere Brücken. Ich bin auch bei dieser wirklich ikonischen Brücke, kann man sagen, gewesen, die damals gesprengt wurde. Und da sieht man, die ist heute noch völlig zerstört. Da wird jetzt gerade nebenan eine neue Brücke gebaut. Aber da haben sich damals wirklich dramatische Szenen abgespielt, wo dann die Leute irgendwie in den Trümmern runtergeklettert sind und irgendwie durchs Wasser und auf der anderen Seite wieder hoch. Und da sieht man auch heute noch Autowracks oder ein Autowrack ist da auf jeden Fall in der Nähe, was da zurückgelassen wurde und was keiner je rausgeholt hat. Und Irpin, wie gesagt, hat es sehr schwer getroffen, was die physischen Schäden angeht. In Bucha waren es jetzt weniger die Zerstörungen, also da sind die Gebäude nicht so sehr im Mittelpunkt gewesen, sondern da waren es die Menschen, die extrem viel leiden mussten. Also man sagt jetzt, ich habe irgendwo mal eine Zahl, so knapp 500 Todesopfer gab es jetzt in Bucha, Irpin und den umliegenden Dörfern, allein in diesem Frühjahr 2022. Aber so die wirklich ganz perfiden Dinge, die sind in Bucha geschehen, weil viele Leute haben natürlich versucht oder sind geflohen. Andere sind zurückgeblieben mit der Spekulation, es wird schon irgendwie gehen. Also die werden uns jetzt da nicht terrorisieren. Und das ist dann auch so, also diese russische Besatzung hat mehrere Wochen gedauert und es ist da immer noch nicht alles so aufgeklärt, was da alles passiert ist. Luxemburg und auch andere haben beispielsweise auch sehr viel Unterstützung geleistet bei der Aufklärung von diesen Verbrechen. Die werden ja auch alle dokumentiert, weil man ja in Den Haag ein Kriegsverbrechertribunal eröffnen möchte und die Täter zur Rechenschaft ziehen will. Und ja, dort in Bucha hat sich die Zivilbevölkerung eben weitgehend dann in die Häuser zurückgezogen. Aber irgendwann ist es dann halt auch so, wenn du wochenlang zu Hause sitzt, musst du irgendwann eben auch mal raus und musst versuchen, irgendwie dich zu versorgen. Essen, Nahrungsmittel und was man eben alles so braucht. Und da ist es dann so, dass beispielsweise auch Leute einfach erschossen worden sind, die einfach nur auf dem Fahrrad beispielsweise oder zu Fuß über die Straße gegangen sind, teilweise mit weißer Fahne, völlig hilflose Zivilisten, die niedergeschossen wurden. Und was das Ganze wirklich auch noch grausamer macht, die Leichen durften dann auch nicht bestattet werden. Das wurde einfach nicht erlaubt. Die haben dann dort wochenlang auf der Straße gelegen und sind verwest. Also da sind auch viele Bilder, ganz, ganz furchtbare Bilder, die teilweise auch bei uns gezeigt wurden. Es gibt jetzt eine Kirche, Andreaskirche in Bucha, die ist relativ zentral. Da hat man, weil dort auch wirklich sehr rund um diese Kirche dann auch sehr viele Opfer, man kann es gar nicht anders sagen, verscharrt wurden, hat man dort in der Kirche so eine kleine Fotoausstellung gemacht mit diesen Schreckenstaten. Und da hören wir jetzt mal rein, weil ich bin da hingegangen, ich wurde von zwei jüngeren Frauen, die für die Gemeinde Bucha arbeiten, wurde ich begleitet. Die sind Viktoria und wie heißt ihre Kollegin? Ja, Katja und Viktoria. Von der Gemeindeverwaltung, die haben mich da ein bisschen rumgeführt und haben mir dann eben auch diese Kirche gezeigt.
like okay. I'm here with Katya and Victoria. And you both work for the city administration of Bucha.
Yeah, and international department.
International department. And where do we stand now?
We are standing here near the St. Andrew's Church on the Bucha city. It's the church where a mass burial was during their occupation.
Yeah.
Отже, окупація Бучі була від 3 березня до 31 березня.
Occupation of Bucha lasted from 3rd of March till 31st of March.
На території Бучі під час окупації не було взагалі ніяких комунікацій, ні газу, ні світла, ні води, взагалі нічого, інтернету також не було.
During the occupation there was no any goods in Bucha, such as water, gas and internet connection also.
Not only in Bucha, but in Bucha territorial
region,
community.
Yeah.
І через це місцевий морг не міг обслуговувати.
Because of this, people who were dead even in the hospital, they were not here, people were not able to bury them during the occupation time.
Через це тіла вже псувалися, і через це міський голова разом із отцем Андрієм прийняли рішення зробити тут масове захоронення.
Because of this, our mayor of Bucha and the priest Andrew decided to make like a mass grave.
Ja, also das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Das heißt, da ist die komplette Versorgung der Bevölkerung über Wochen zusammengebrochen. Also kein Internet, das heißt, man wusste also auch nicht, was passiert, völlige Unsicherheit, aber auch kein fließend Wasser in sehr vielen Haushalten. Und deswegen, die Leute waren verzweifelt. Die mussten irgendwie raus und sind Lebensrisiken eingegangen, um irgendwie was zu essen, was zu trinken zu besorgen.
Sie sagen ja auch noch mal, wie du auch eingangs schon erwähnt hast, dass auch Verwandtschaft nicht beerdigt werden durfte. Also auch die Verwandtschaft, die im Krankenhaus gelegen hat und vielleicht dort auch verstorben ist, es durfte nicht beerdigt werden. Das war einfach verboten von der russischen Besatzung.
Also das war wirklich ganz, ganz verheerend. Und die beiden Mitarbeiterinnen der Gemeinde, die haben mir bei der Tour dann auch den Ort gezeigt, hinter dem, also im Kirchhof sozusagen, hinter der Kirche, wo dieses Massengrab war. Das ist jetzt nicht mehr da, sondern die Leichen wurden exhumiert, auch mit westlicher Hilfe. Seit der damals im April, glaube ich, war es, als diese ganzen Gräueltaten aufgedeckt wurden und dann auch Fotografen und so wirklich die Leichen auf dem Boden, die lagen noch da, teilweise die wurden dann fotografiert und das hat einen Aufschrei gegeben und dann hat der Westen auch geholfen dabei, beispielsweise die Menschen ordentlich zu beerdigen und das ist jetzt mittlerweile abgeschlossen, aber es ist auch so, dass die noch nicht alle identifiziert worden sind. Da sind natürlich dann auch sehr viele Leichen stark verwest und das hat es sehr, sehr schwierig gemacht und auch dann dort zu stehen. Ich möchte vielleicht nochmal die beiden Frauen da zu Wort kommen lassen, also an dem Ort, wo dieses Massengrab war, da standen wir.
We go now to the place where there was these mass graves.
Yeah, here on the mass graves there were 160 bodies. Now we have already identified all of them, seems like all of them, I'm not sure, but it was really difficult to do, to identify all the bodies, because some of the relatives, they didn't know if these are their relatives, so it was really difficult to do. So here is the place where it was, and if I'm not mistaken, do you see this red house? Two children that were here in this mass grave, they were killed from this red house. Yeah. So here was like a temporary memorial, but now there are some works here, so there is no... here is the big plan of the memorial. You will be able to see it in the church.
This work is for the memorial? Or?
No. These workers, I don't know what they are doing right now, but we have a big project that our mayor showed in Davos last year. We have a big project of liberation memorial of Bucha, but it's just like a project for this time.
Yeah,
you know.
Maybe you can ask what they are doing.
No, I think that they are making some just works. It's not about the memorial.
Okay.
No.
Yeah.
It's like maybe for the territory of this church. I don't know. Mm.
Also was aus dem Ausschnitt ja auch nochmal recht deutlich wird, ist, dass auch vor Kindern kein Halt gemacht wurde. Also auch Kinder waren in diesem Massengrab beerdigt, verschacht worden damals. Das geht einem schon nah.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal da mit mir ringen müssen. Das war, diese Emotionen, die kommen da nochmal hoch, weil ich auch, ich habe das gerade halt vor mir, wie sie sagte, schau dir mal dieses Haus da an. Da war ein rotes Haus, vielleicht 100 oder 150 Meter entfernt. Ja, und da waren zwei Kinder, die Opfer wurden. Ich bin dann am nächsten Tag mit Irina und Anastasia und Anja ein bisschen auch nochmal rund gefahren und die haben mich dann auch zu einer Gedenkstätte gebracht. Das ist da gerade fertig geworden und zwar ist das so eine große Wand mit ganz vielen, so an die 500 kleinen, so ich glaube aus Edelstahl gefertigten kleinen Tafeln, wo dann immer die Namen, Geburts- und auch Todesdaten von den ganzen Opfern, so man sie denn identifizieren konnte, verzeichnet sind. Also da gibt es dann auch ein Foto, das habe ich gerade mal hier mir nochmal rausgesucht, Kosak beispielsweise, ein junger Mensch, gestorben am 15. März 2022. Ja, geboren am 8. Mai 2018. Das ist schon, ja, das nimmt einen schon mit. Es ist, also bei mir, ich muss sagen, ich habe das alles jetzt auch irgendwo schon natürlich sehr viel verarbeiten können und habe auch sehr viel drüber gesprochen, aber ich merke auch jetzt wieder, es lässt mich jetzt nicht emotional kalt. Also diese Tage in Irpin, in Bucha, die waren wirklich intensiv. Das war auch irgendwo ein bisschen ja, krass einfach, weil wirklich alles so dicht beieinander lag. Also dieses Grauen, aber auch diese schönen Abende bei einem Glas Wein, wo man sich ausgetauscht hat und auch die Zuversicht der Leute zu sehen. Also ich hatte beispielsweise dann auch ein Gespräch mit dem Vizevorsitzenden des Stadtrats von Bucha, der sagte mir bei all dem ganzen Grauen, wir blicken eigentlich recht positiv auf die Zukunft. 90% aller Geflüchteten aus Bucha sind wieder zurückgekommen. Und da sind auch sehr viele Hilfen aus dem Ausland, aber aus dem Inland. Da gibt es Stiftungen beispielsweise, die haben ganze Straßenzüge wieder hochgezogen. Und es ist aber immer noch unendlich viel Arbeit, unendlich viel zu tun. Und ja, aber die Leute schauen nach vorne. Und ja, für mich war es dann nach 3 Tagen an der Zeit, weiterzufahren. Tag 41 war das. Da galt es für mich, die letzte große Challenge zu schaffen, rein in den Moloch Kiew. Weil das ist, also kann man sich denken, so in eine Großstadt fahren, mit dem Fahrrad, also mit dem Auto ist schon nicht unbedingt immer so einfach, wenn man sich da nicht auskennt, aber mit dem Fahrrad ist dann nochmal komplizierter. Und ich hatte aber Glück. Ich habe nämlich bin da nochmal vernetzt worden, das letzte Mal mit der Fahrt-Community von Kiew. Und zwar hat mich da Serhi aus Kiew abgeholt und hat mich dann zusammen mit noch einem Freund von ihm auf dem Rennrad bei den letzten 30 Kilometern begleitet. Aber ich würde sagen, wie es dann weitergegangen ist und auch was ich mit Serhi und anderen erlebt habe, das zeichnen wir dann in der letzten regulären Folge auf.
Du hast in Kiew auch Stefan Schocher getroffen. Stefan Schocher ist ein Auslandskorrespondent von uns, eigentlich in Wien sitzend, war auch im Wortwechsel schon mal Gast. Den hast du dort vor Ort getroffen und den werden wir auch in der nächsten Folge nochmal hören.
Genau, da freue ich mich schon drauf und ja, es geht so langsam zu Ende mit unserem Abenteuer, wenn man das so nennen kann und ja, wir sehen uns in Kiew. zumindest im übertragenen Sinne.